Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über den Alpwiesen. Berge. Ein paar Ragedli zum 1. August. Aromat, Rivella, Sevilla. Und unsere Demokratie. Doch anders als bei Wanderung über Alpwiesen, anders als bei der Ragedli zum 1. August oder beim Sevilla, haben wir bei unserer halbdirekten Demokratie nicht sofort ein Bild im Kopf. Kein emotionaler Bezug, kein Gefühl. Dabei, man kann es fast nicht anders sagen, ist die Art und Weise, wie wir unseren politischen Alltag organisieren, ein kleines Wunder. In welchem anderen Land stimmen die Leute viermal im Jahr über alle wichtigen und halbwichtigen und manchmal auch unwichtigen Sachen ab? Und am Anfang von all dem steht ein Dokument. Ein Dokument, das vor genau 175 Jahren in nur 50 Tagen geschrieben worden ist. Unsere Verfassung. Die Entstehung der Schweizer Bundesverfassung im Jahr 1848 ist selber schon ein kleines Wunder. Es ist eine Geschichte voller Dramatik und Zufälle, voller Helden und tragischen Figuren, von Politikern, die alles verlieren und am Schluss doch gewinnen.
Vergiss Netflix. Die Entstehung der Verfassung von 1848 ist mindestens so spannend wie House of Cards.
Wir bei Apropos gehen in dieser Geschichte in einer Podcast-Serie auf den Grund. Zusammen mit dem Bundeshausredakteur Markus Häfiger schauen wir an, warum die Entstehung der Bundesverfassung eigentlich unmöglich war. Wir fragen uns, was das fast 200 Jahre alte Dokument noch heute für unsere Demokratie bedeutet. Und warum die Verfassung mindestens so wichtig ist für das Wesen der Schweiz wie Rivella oder Aromat. Folge 1. Warum haben wir eigentlich keinen König? Die Schweiz gegen Europa. Hallo Markus.
Hallo Philipp.
Markus, löst bei dir die Verfassung so viel Gefühl aus wie eine Morgenröte über die Blümlisalp?
Fast. Aber ehrlich gesagt noch nicht so lange. Lange Zeit ist die Bundesverfassung und vor allem auch ihre Entstehung für mich eine recht abstrakte Geschichte gewesen, obwohl ich ja als Bundeshausjournalist da eigentlich besonders viel mit dem verbinden sollte. Ich habe natürlich gewusst, wie grob die Schweiz entstanden ist, 1848, da mit dem Sonderbundskrieg und so. Und weil ich damals zu Winterthur ins Gymi gegangen bin, habe ich auch gewusst, dass der Jonas Furrer der erste Bundespräsident war, 1848, ein Winterthurer. Und ebenfalls in Winterthur, mein Banknachbar ist der Urenkel, ich weiß nicht wie viel Uhr, von einem anderen ersten Bundesrat gsi, vom Henri Drouet am Wattländer. Also das hat mir so einen gewissen Bezug gegeben. Aber sonst, wie das Ganze hier gegangen ist und wie das entstanden ist, da habe ich wirklich nicht viel gewusst, bis vor wenigen Jahren.
Was hat denn geändert?
Vor wenigen Jahren habe ich Biografie von Ulrich Ochsenbein gelesen. Ein Berner, und er ist ebenfalls einer der ersten sieben Bundesräte gewesen, und diese Biografie, die hat mich wirklich geflasht, oder? Also erstens hat der Typ eine krasse Lebensgeschichte gehabt, also ganz am Schluss von seinem Leben verschüsst er versehentlich noch seine eigene Frau, oder? Er ist einer der ersten sieben Bundesräte gewesen, er ist auch der erste, der abgewählt worden ist aus dem Bundesrat, und er ist eine absolute Schlüsselfigur gewesen bei der Erfindung von dieser Bundesverfassung. Und als ich mit diesem Buch fertig war, habe ich gewusst, vergiss Netflix. Die Entstehung der Verfassung von 1848 ist mindestens so spannend wie House of Cards.
Das gehen wir jetzt nachprüfen. In wenigen Tagen feiern wir das Jubiläum dieser Verfassung. Vor 175 Jahren ist sie entstanden. Und wir wollen jetzt versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Gibt es einen Teil, den du auswendig kannst von der Verfassung, Markus?
Ja, wahrscheinlich Präambel, im Namen Gottes des Allmächtigen. Der Satz war hier noch unbestritten gewesen, und er war wahrscheinlich der Satz, der am wenigsten umstritten war von der ganzen Verfassung. Um den Rest von dieser Verfassung haben sie wirklich gerungen, gestritten. Ja, sie haben damals in der Schweiz Bürgerkrieg geführt, wegen dieser Verfassung.
Komm, Wir gehen zurück, Markus. Wir tauchen jetzt in die Zeit vor 175 Jahren, denn um zu begreifen, warum wir die Verfassung so haben, wie wir sie heute haben, müssen wir weit zurück, und zwar weiter als vor 1848. Wir fangen an ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Wie sieht Europa damals aus?
Der Teil, der jetzt kommt, ist wichtig, auch wenn es wahrscheinlich der trockenste Teil ist von diesem Podcast, aber wir müssen uns schnell zurückversetzen. Um 1800 wird Europa von einem Mann dominiert, von Napoleon, und sein Land Frankreich und auch die Schweiz ist unter den Knuten von Napoleon. Von 1798 bis 1813, also 15 Jahre lang, war sie einfach ein Satellitenstaat von Frankreich. Der Napoleon hat hier auch eine neue Verfassung eingeführt. Er hat aus der Schweiz zuerst einen Einheitsstaat gemacht, mit sehr vielen auch positiven Entwicklungen. Zuerst mal hat es allgemeine Wahlen gegeben und so in der Schweiz. Also das war eine sehr wichtige Entwicklung. Aber Fakt ist, die Schweiz war nicht wirklich unabhängig. Und dann bricht 1813 das Reich von Napoleon zusammen. In Europa endet die Träume von der Französischen Revolution definitiv. Träume von Gleichheit, von den Menschen und von der Demokratie. Und überall sitzen wieder die Monarchen, die Könige, die Kaiser fest im Sattel in Österreich, Habsburg in Frankreich, in Preußen, in Russland. Und die Staaten, die dominieren wirklich Europa. Und es ist wirklich von Demokratie, da ist nichts mehr zu spüren in diesem Europa.
Und mit 1813 hört auch die Zeit vom Vasallenstaat Schweiz auf, weil Napoleon gibt es nicht mehr. Wie geht es mit der Schweiz weiter?
Die Schweiz ist damals am tiefsten Punkt von ihrer ganzen Geschichte. Es ist in dem Moment nicht sicher, ob sie wird als unabhängiges Staatswesen überleben. Es hat damals wirklich die reale Gefahr bestanden, dass sie aufgeteilt wird unter ihren Nachbarstaaten. Es hat auch Leute gegeben, die gefunden haben, ja, vor allem in Deutschland oder im heutigen Deutschland, ja, man sollte aus dieser Schweiz irgendwie vielleicht ein kleines Königreich machen, das dann irgendwie auch ein bisschen abhängig wäre von den anderen grösseren Königreichen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Zeitung, die es heute noch gibt, hat damals geschrieben, Zitat, «Wahrlich, es ist höchste Zeit, dass die Schweiz einen Herrn bekommt.» Zitat Ende. Und eine Idee war, die hier rumgegangen ist in Europa, dass man da so ein Königreich Helvetien könnte schaffen und irgendeinen deutschen Fürst hätte man dann da können als König von der Schweizerinnen und Schweizer installieren. Kantone selber sind irgendwie nicht wirklich ein Gegengewicht zu diesen Ideen Europa. Die sind total verstritten gewesen. Die einen wollten einfach zurück zu den Verhältnissen vor dem Napoleon. Die anderen wollten aus der Schweiz austreten zum Teil. Die Bündner zum Beispiel hatten eine Zeit lang solche Ideen gehabt. Und dann hat es andere gehabt, die gefunden hätten, wir sollten da jetzt vielleicht einen Schritt weitergehen und irgendwie so eine Art eine stärkere Einheit schaffen. Und sie haben gestritten. Es war unklar, ob sie sich einigen können. Und dann so auf den letzten Drücker, wo sie einfach haben sich einigen müssen, weil sie gewusst haben, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann entscheiden andere über uns, haben sie im August 1814 auf den wirklich letzten Drücker, wo es damals politisch noch möglich war, haben die 22 Kantone dann sich mit Hängen und Würgen und auch unter Vermittlung von ausländischen Diplomaten. Wir haben einmal einen Podcast gemacht über Johannes Kapodistrias, einen Russen, russische Diplomat, der eine Schlüsselrolle gespielt hat, haben sie sich auf einen neuen Bundesvertrag geeinigt.
Was ist da drin gestanden?
Der Bundesvertrag, der ist dann 1815 in Kraft getreten, das war ein massiver Rückschritt in Sachen Demokratie gegenüber vorher. Eben, ich habe gesagt, in der Helvetik hat für kurze Zeit so eine Art allgemeines Wahlrecht gegolten in der Schweiz. Das war weg. Die alten Eliten haben wieder ihre Macht übernommen. Die Patrizier, die reichen Familien in den Städten, ihren vornehmen Schlössli und Stadtpalais haben wieder geherrscht. Philipp, du und ich, in dieser Schweiz damals, wir hätten nichts zu sagen gehabt, wir wären die Untertanen der mächtigen Herren.
Aber wir hätten mehr zu sagen als unsere Frauen.
Das möglicherweise, genau. Und der zweite Punkt ist, dass die Eidgenossenschaft, die sie ja hier formell auch schon geheiss hat, dass die als Eidgenossenschaft eigentlich gar kein Staat war, sondern sie hat aus 22 Staaten bestanden. Aus diesen Kantonen, sie war nur ein Staatenbund. Und die Souveränität war nicht irgendwie bei der Eidgenossenschaft, sondern bei diesen Kantonen, wo jeder selber geschaltet und gewaltet hat. Und sie haben ein bisschen kooperiert und sich koordiniert, aber trotzdem nicht so richtig. Und was das vielleicht bedeutet hat, wie zersplittert das Land damals war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also die Kantone haben nicht einmal die gleiche Währung gehabt. Man hat in Thurgau und in Bern mit anderem Geld gezahlt. Man hat im Tessin und in Schaffhausen andere Masse gehabt. Man hat in Graubünden und in Basel-Landschaft andere Gewichtseinheiten gehabt. Es hat, wenn man Waren exportiert hat, von Nidwalden auf irgendwie in Aargau, hat es Zölle zwischen den Kantonen. Es hat keine eidgenössische Armee gegeben. Jeder Kanton hat seine eigene Außenpolitik gemacht. Und das zeigt einfach, als Staat hat die Schweiz damals eigentlich nicht richtig existiert. Und das hat natürlich gerade auch die Zollgeschichte, die Geldgeschichte, auch die wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind damals im Zeitalter von der Industrialisierung, wo sich einzelne Kantone wie Zürich massiv entwickeln. Aber ich meine, die Entwicklung, die wird behindert durch die Probleme.
Das heisst, man hat in der Schweiz eine Phase von der Zersplitterung. Alle schauen für ein bisschen für sich selber. Hat es denn gar nichts, was die Kantone zusammenhält?
Mol, es gibt die sogenannte Tagsatzung. Das ist das Gremium, wo jeder Kanton eine Stimme hat, wo regelmässig tagt, wo gewisse Beschlüsse fassen kann. Also natürlich könnt ihr zum Beispiel Beschlüsse miteinander, wir müssen irgendwie unsere Armee mobilisieren und so weiter und so fort. Und geführt wird das Gremium immer von einem von den drei Vororten, abwechslungsweise. Und die drei Vororte, das bildet Bern, Zürich, Luzern. Die anderen Kantone können gar nie Vorort werden. Die wechseln sich einfach ab im Turnus, immer für 2 Jahre. Und stellen dann den sogenannten Bundespräsident auch. Oder? Das ist dann die Figur, die Tagsatzung präsidiert. Und je nachdem, wer das ist und wie ambitiös der Präsident ist, hat er schon einen gewissen Einfluss. Und er kann schon gewisse Rollen spielen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bei diesem Bund, bei der Tagsatzung sind recht wenig Kompetenz. Also wir haben es an diesen Beispielen, die ich vorher aufgezählt habe, gesehen, oder es gibt nicht einmal einheitliche Währung oder Gewicht in der Schweiz.
So ein Schlag in der Schweiz mit einer schwachen Tagsatzung, mit sehr starken Kantonen, die eigentlich alles selbst bestimmen. Gleichzeitig tut sich im Ausland rund um die Schweiz herum die alte göttliche Ordnung festigen.
Die göttliche Ordnung, das monarchische Prinzip. Es ist wirklich ein krasser Backlash damals, den man erlebt politisch. Rundum in Europa sind die Könige, Kaiser fest im Sattel und ihr Prinzip ist nur ein König, der ist von Gottes Gnaden, nur der ist souverän. Und das Volk hat nichts zu sagen, es kann keine demokratische Wahlen geben, es gibt nicht einmal Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht, politische Parteien zum Beispiel zu gründen, gibt es nicht. Europa war damals ein bisschen wie China heute. Und die Schweiz in dem Sinne passt eigentlich recht gut dorthin. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass unser Land immer eine Demokratie war. Es ist nicht so, oder? Die Schweiz hat zwar keine Könige, keine Fürsten, aber es sind auch in der Schweiz, an den meisten Kantonen, so die herrschenden Familien, die regieren. Und der einfache Bürger, der Gewerbler oder der Bauer auf dem Land oder der, der nicht so reich ist, der kann nicht mitbestimmen. Wir mussten das jetzt ein bisschen ausführen, uns ein bisschen zurückversetzen, wie die Schweiz damals war, 1815. Verhindert man zwar knapp, dass die Schweiz aufteilt, aufgelöst wird, dass sie einen König überkommt, das wird knapp verhindert, aber sonst wird das Rad zurückgedreht ins 18. Jahrhundert vor dem Napoleon und man ist wieder dort, wo man vorher war, ein Haufen Kantonen, wo jeder macht, was er will.
Wie lange bleibt das so?
Es bleibt sicher 15 Jahre so. Und dann fängt sich ein bisschen etwas an zu ändern. Nicht in allen Kantonen, aber in einigen Kantonen regt sich dann so die demokratische Kräfte, würde ich das mit unserer heutigen Begrifflichkeit sagen, die fangen sich an zu regen, die liberalen Radikalen. Also die Ideen sind natürlich nie tot gewesen von der Französischen Revolution und die Kräfte werden wieder stärker. Die neuen wirtschaftlich erfolgreichen Bürger sagen irgendwann, hey, geht es euch eigentlich noch, da die halbadligen Patrizier, wir wollen da mitreden und sie schaffen es dann in immer mehr Kantonen, gibt es zum Teil regelrechte Putsch, Umstürze. Es gibt Volksbewegungen, Petitionen, grosse Demonstrationen, wo sie in immer mehr Kantonen das schaffen, liberale Kantonsverfassungen zu installieren, die mehr Recht geben. Es gibt dann langsam vielleicht Pressefreiheit, Eigentumsfreiheit und so weiter und so fort. Und die alten Eliten werden Schritt für Schritt entmachtet. Aber das ist nicht überall so, oder? Führende Kantone sind damals so, vor allem die Reformierten, Kantone, Tessinau, Zürich, aber auch Kantone mit katholischen Mehrheiten wie St. Gallen, Freiburg, bewegen sich in die Richtung, Bern sicher auch. Und wählen haben damals immer noch nicht alle können in diesen Kantonen, aber man tut das Wahlrecht ein bisschen ausdehnen. Es kommen auch neue, eben vor allem auch wirtschaftlich erfolgreiche Normalos, sagen wir, können auch langsam vielleicht mitbestimmen.
Der Fachbegriff für diese Phase in der Schweiz Geschichte ist Regeneration. Und es ist ja nicht so, dass diese Bewegung nur in den Kantonen zu sehen ist. Auch in Europa fängt es sich an, langsam zu regen.
Diese Bewegung, diese liberalen Bewegungen, der Ruf nach Demokratie, nach Volkssouveränität, der ertönt in ganz Europa, er tönt in diesen deutschen Staaten, er tönt in diesen auch italienischen Staaten. Doch dort ist es so, dass die Könige und ihre Staatskanzler und so, die unterdrücken die Kräfte zum Teil massiv. Gerade in Italien, aber eben auch in den deutschen Staaten, da wird wirklich mit harter Hand durchgegriffen. Irgendwelche liberale Professoren dürfen nicht mehr lehren an den Unis. Öffentliche Versammlungen werden verboten, liberale Zeitungen werden verboten. Und viele von denen Leute, gerade aus dem deutschen Bereich und aus dem italienischen Bereich, aber zum Beispiel auch aus Polen, die flüchten dann in die Schweiz. Mhm. Und zwar natürlich in die Kantone, die eben schon regeneriert sind, die schon die Freiheiten kennen, die gehen dann dort an und installieren sich da und fangen da von da aus auch versuchen, auf ihre Staaten einzuwirken. Sie haben wirklich Asyl, also das ganze Asylrecht, die Asylthematik, das ist nicht etwas Neues. Die Schweiz in ihrer Anfangszeit ist massiv mit dem Asylrecht in Verbindung gebracht worden und sie ist auch massiv geprägt worden durch die Asylsuchenden damals.
Eben, die liberalen Flüchtlinge, die haben nicht nur geschaut, dass in ihren Ursprungsländern sich Sachen verändern. Ich nehme an, die haben ja Einfluss gehabt auf die Situation in der Schweiz selber.
Die haben massiv Einfluss gehabt und da sind wirklich zum Teil die führenden Köpfe der europäischen liberalen Bewegung sind in der Schweiz gewesen. Also einer der berühmtesten ist der Giuseppe Mazzini gewesen, der in Kanton Solothurn Zuflucht gefunden hat, ein Italiener. Und die sind dann auch an die, damals sind die neuen Unis in der Schweiz gegründet worden in dieser Zeit. Und zum Teil sind dann die ausländischen Flüchtlinge sind dann Schlüsselprofessoren geworden. Sie sind zum Teil Rektor geworden von diesen Unis in der Schweiz. Also deutsche Rektoren an der Uni. Es hat damals schon massive deutsche Einwanderung in die Schweiz. Und die hatten auch Einfluss gehabt, wiederum auf die liberale Bewegung in der Schweiz. Umgekehrt haben sie die liberalen Kantone als Vorbild gesehen für ihre Staaten. Und so hat es eine extreme Wechselwirkung gegeben zwischen den europäischen Ländern und den regenerierten Kantonen. Und wie gesagt, es sind noch nicht alle gewesen. Es hat auch noch viele konservative Kantone gehabt, die auch gegen die liberalen Kräfte gewesen sind. Vor allem auch unter anderem in der Zentralschweiz.
Und dass es dann in der Schweiz die beiden Gruppen gibt, die liberalen Kantone auf der einen Seite und die konservativen auf der anderen, das wird dann irgendwann zum Problem, nehme ich an.
Es wird zu einem massiven Problem. Wir haben gesagt, etwa ab 1830 setzt die Regeneration ein oder so eine Art Wiedergeburt von diesen demokratischen Ideen. Und die sind einerseits wirken die in den einzelnen Kantonen, aber viele von denen, nicht alle, aber viele von diesen liberalen Kräften wollen gleichzeitig auch die Eidgenossenschaft als Ganzes reformieren. Die sagen, wir müssen als Schweiz stärker werden, als ganze Schweiz. Wir sind zu klein, die Kantönli. Und die versuchen dann, die Schweiz mehr zu einem Staat Schweiz zu machen, den Kantönli-Geist zu überwinden. Und es gibt erste Anläufe, so der 1832, etwa, eine neue Regelung, einen neuen Bundesvertrag zu entwerfen. Es gibt sogar konkrete Entwürfe, die eben weiter würden gehen, die mehr Macht beim Staat Schweiz würden ansiedeln. Aber diese Ideen scheitern damals alle. Es gibt auch einfach zu viel Widerstand, oder? Die beiden Lager sind zeitweise etwa gleich stark in der Schweiz. Die Liberalen, Progressiven und die Konservativen. Und das scheitert damals, oder? Wir sind eben 1838. Wir sind noch 18 Jahre, bevor es dann tatsächlich gelingt, oder? Die Schweiz zu reformieren.
Was ist denn der Kern vom Streit zwischen diesen beiden Lagern?
Wir haben ja vorher gesagt, in Europa und eben auch am Anfang ja auch in den Schweizer Kantonen gilt das monarchische Prinzip, so die göttliche Ordnung. Der normale Bürger ist nicht gemacht zum Machthaben, sondern das muss bei diesen auserwählten, reichen Familien und Exponenten liegen die Macht. Doch eben bei diesen liberalen Kräften setzt sich das Prinzip der Volkssouveränität immer stärker durch, dass am Schluss das Volk seine Regierenden bestimmen sollte. Und gleichzeitig wollen eben die liberalen Kräfte auch den Bundesstaat, die zentrale Macht, stärken. Die Konservativen hingegen, die sind vor allem in den katholischen Kantonen daheim, aber nicht nur. Die wollen, dass die Souveränität bei den Kantonen bleibt. Die haben Angst. Erstens mal haben die grosse Sympathie für die europäische vorherrschende Idee der göttlichen Ordnung. Die wollen das Volk auch nicht stärker beteiligen. Und gleichzeitig sind sie auch gegen eine Konzentration von mehr Macht bei der eidgenössischen Ebene, weil sie Angst haben, wenn das passieren würde, dass sie dann eben nicht mehr könnten so schalten, wie sie wollten, in Zug, in Nidwalden, im Wallis und so weiter. Auch Basel-Stadt zum Beispiel ist zwar ein reformierter Kanton, ist aber konservativ damals. Der Streit zwischen den Liberalradikalen und den Konservativen, der dauert etwa 15 Jahre und er wird immer heftiger.
Mhm. Nur als Klammern, Basel-Land ist dafür sehr auf die progressive Seite gewesen.
Jawohl, und da du ja Basel-Länder bist, bist also
alles gut.
Ist deine Ehre gerettet, Philipp.
Die eine Konfliktlinie ist die, die du jetzt erklärt hast. Wie du den Staat organisiert, hat es unterschiedliche Ideen gegeben. Eben die einen haben mehr so einen zentralen Staat wollen, wo mehr Leute sich daran beteiligen können. Die anderen wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Sehr viel Macht in den Kantonen. Die zweite Konfliktlinie, und du hast es vorhin schon erwähnt, oder? Du hast gesagt, Basel-Stadt ist auf der einen Seite, obwohl sie reformiert sind. Die zweite Konfliktlinie ist die Religion. Kann man sagen, dass die eher liberalen Kräfte reformiert waren und die eher konservativen katholisch?
In der Tendenz schon, aber es hat auch wichtige katholische Exponenten gegeben, die auch bei den Liberalen waren. Unter anderem zum Beispiel im Kanton Aargau oder so. Aber der Konflikt Religion wird immer wichtiger, weil wir haben ja gesagt, ab 1830 die Regeneration, so der Aufbruch, der demokratische Aufbruch, und gegen diesen demokratischen Aufbruch fährt der damalige Papst massiv ein. 1832 gibt er so eine Enzyklika raus, so ein Anweisungsschreiben. Und dort drin äußert er sich gegen Meinungs- und Gewissensfreiheit. Er äußert sich gegen individuelle Freiheitsrechte generell. Mit dem verdammt der Papst eigentlich so die ganze Entwicklung von dieser modernen Schweiz, die sich langsam am Bilden ist. Und er beeinflusst da natürlich Katholiken in der Schweiz und er spaltet die Katholiken auch, weil ein Teil der Katholiken in der Schweiz verweigert dem Papst den Gehorsam. Also in all diesen Kantonen, die auch stark katholisch sind, gibt es auch Minderheiten von liberalen Katholiken, die diese Meinung nicht teilen, die auch eine liberale Erneuerung wollen von diesem Land.
Ich nehme an, der Papst ist nicht der Einzige, der von außen auf den Streit in der Schweiz schaut, weil was dort passiert im Kleinen, hat ja auch einen Einfluss auf das, was passiert im Grossen, im Ausland.
Die grossen europäischen Staaten haben ein gröberes Problem mit der Schweiz in dieser Zeit. Oder sie sehen, da passiert etwas und es passt ihnen nicht und sie haben Angst. Und das passiert tatsächlich auch, dass das, was in der Schweiz passiert, könnte auf ihre Staaten auswirken. Dass ihre liberalen Kräfte, die sie auch haben, die Schweiz könnten als Vorbild sehen, um solche Ideen auch in ihren Staaten durchzusetzen. Und das passiert tatsächlich auch. Für die Liberalen in Europa ist die Schweiz oder immerhin die generierten Kantone sind damals ein Vorbild. Und da passiert etwas. Da tritt vor allem der Metternich. Der Metternich ist der Staatskanzler vom Kaiserreich Österreich damals und er ist damals wahrscheinlich der mächtigste Politiker von Europa. Der Metternich, jahrzehntelang an der Macht und er sieht das Problem und die Schweiz ist für ihn ein Problem. Und 1832 verkündet der Metternich die sogenannte Metternich-Doktrin. Und er sagt so im groben Ganzen, sagt er der Schweiz, liebe Schweizer, wir haben euch hier zwar 1815 weiter existieren, aber unter den Bedingungen von damals, wenn ihr da etwas ändern wollt, eurer Staatsform, dann müssen alle 22 Kantone einverstanden sein. Und er weiss genau, dass das nie wird eintreten. Und wenn ihr euch nicht an das haltet, liebe Schweizer, dann ist unsere Garantie, die wir euch hier gegeben haben, also unsere von den Österreichern, von den Preußen, von den Russen, von den Franzosen, diese Garantie, die erlischt. Mit anderen Worten, verbietet der Metternich den Schweizer Kantonen damals 1832 sich neu zu organisieren, sich stärker zusammenschliessen. Er verbietet der Schweiz mit dieser Metternich-Doktrin sich als eine demokratische Republik zu erfinden. Und implizit ist mit dem auch wirklich die militärische Drohung verbunden. Oder wenn ihr nicht folgt, dann müsst ihr aufpassen und so.
Wie reagiert die Schweiz, wie reagieren die 22 Kantone auf diese Doktrin?
Also die Drohungen, die werden mehr oder weniger direkt von den schweizerischen Kantonen zurückgewiesen und gleichzeitig haben die natürlich eine Wirkung, weil die Angst besteht. Also die Schweizer Kantone wissen natürlich auch, dass sie an einer Invasion von diesen grossen Mächten nichts entgegensetzen könnten. Das hat eine Wirkung. Der Konflikt, das haben wir vielleicht vorher noch ein bisschen ausgelassen. Er entzündet sich ja vor allem auch diesen Flüchtlingen. Die Schweiz ist in diesen Jahren dauernd unter europäischem Druck. Weil diesen anderen Staaten passt vor allem auch nicht, dass ihre Staatsfeinde in der Schweiz Asyl haben. Die verlangen immer wieder die Ausweisung von denen. Sie wollen der Schweiz verbieten, dass die aus der Schweiz aus irgendwie politisch aktiv sind, irgendwelche Gruppierungen gründen, irgendwelche Kampfschriften veröffentlicht. Die Schweizer Kantone, die während Jahrzehnten tun die da ein bisschen umeiern, sich durchschlängeln, sie, einerseits verwahren sie sich gegen die Einmischung und dann gehen sie gleich wieder ein bisschen an, weisen wieder mal irgendeinen aus, der irgendwie ein bisschen zu fest über die Stränge haut und so. Also die Schweiz während 15, 20 Jahren ist sie da dauernd am umeiern und immer wieder auch ist die Gefahr akut, weil irgendwie ein Nachbarstaat wieder irgendwie ein paar Truppen an die Grenze schickt. Es ist immer auch so, immer wieder passiert, dass man Angst hat, jetzt könnte es dann zum Krieg kommen. Oder? Also es ist eine sehr unsichere, unstabile Zeit. Und das wiederum ist eben für die liberalen Kräfte in der Schweiz ein weiteres Argument oder fast das Hauptargument, dass sie sagen, hey, das kann nicht sein. Wir müssen uns stärker zusammenschliessen. Wir müssen zum Beispiel eine eidgenössische Armee haben und nicht so ein paar kantonale Truppen, damit wir dem etwas entgegensetzen haben, dass wir unsere Unabhängigkeit können auch verteidigen, wenn es muss sein.
Der Druck von aussen immer grösser, der Druck im Inneren, der aber auch.
Der Konflikt oder, zwischen den Katholiken und den Reformierten, zwischen den Liberalen und den Konservativen, irgendwann eskaliert der total, und zwar anfangs der 1840er Jahre. Und es drehen beide Lager an der Eskalationsschraube. Und wir müssen jetzt vielleicht auch wirklich Ross und Ritter beim Namen nennen. Wer sind die, die vor allem schuld sind an der Eskalation? Es sind vor allem die Aargauer und die Luzerner. Im Aargau, da passiert etwas sehr Zentrales. Der Aargau ist so fast halb-halb katholisch reformiert und die Reformierten sind aber am Drücker. Und sie gehen 1841 so weit, weil sie sagen, oder, das Problem sind die Klöster. Der Papst tut über die Klöster unsere katholische Bevölkerung gegen die liberalen Ideen aufwiegeln. Und dann macht der Kanton Aargau einen Schritt, der wirklich historisch ist. 1841 verstaatlichen er alle Klöster im Aargau. Und das ist wirklich ein ultimativer Affront, weil in dem Bundesvertrag von 1815 ist genau das, es ist nicht viel drin gestanden, aber das steht drin, dass nämlich Klöster, der Fortbestand der Klöster garantiert ist. Und über das setzen sich die Aargauer einfach hinweg. Und das katholische Lager ist furios, oder? Und auch gewisse reformierte Kantone, die eigentlich auf der Seite der Aargauer Regierung sind, so rein politisch, die finden, das ist jetzt völlig übertrieben, das kann man nicht machen. Dann beschließt die Tagsatzung, also wo ja jeder Kanton eine Stimme hat, die beschließt, liebe Aargauer, wir müssen rückgängig machen, geht gar nicht. Und wenn ihr es nicht macht, dann, sorry, dann marschieren wir rein mit dem Militär und zwingen euch. Und die Aargauer weigern sich. Und es kommt nur darum, nicht zu einer eidgenössischen Intervention oder Invasion im Aargau, weil Berner, wo damals mit Abstand, vergiss Zürich, Bern ist damals der mit Abstand grösste, wichtigste, stärkste Kanton, mit auch der grössten Armee. Und Berner sagen einfach, liebe Kollegen, im Fall, wenn ihr jetzt die Aargauer hier zwingen dann können wir das im Fall auch mit unserer Armee zu tun über und so. Und darum lässt man die Aargauer gewähren. Katholiken, das ist für sie wirklich ein Bundesbruch, das ist für sie Dursünde, sie vergessen das nie. Und dann, habe ich gesagt, die Luzerner Schrauben eben auch an der Eskalationsschrauben und der Historiker Rolf Kohlenstein, der so wichtige Bücher über die Zeit geschrieben hat, der seit 1844, eben 3 Jahre nach der Klosterverstaatlichung im Aargau, tut eben dann Luzern den Entscheid fällen, der wirklich das Pulverfass anzündet. Und der Entscheid, der Rolf Hohlenstein sagt, das sei die Entscheidung des Jahrhunderts, die in der Schweiz fällt, in Luzern. Die Luzerner holen nämlich die Jesuiten auf Luzern. Und die Jesuiten, das ist damals, wie heute so ein bisschen der islamische Staat ein bisschen, oder, für ihre Kritiker. Die Jesuiten sind so Kampftruppen vom Papst oder werden mindestens als das gesehen. Die Jesuiten, der Orden, der fundamentalistische Orden, kommt auf Luzern, übernimmt dort sogar die Ausbildung der Lehrer und so weiter und so fort. Und jetzt haben wirklich die liberalen Kräfte das Gefühl, jetzt haben die Luzerner die 5. Kolonne vom Papst in die Schweiz geholt. Und es gibt einen riesigen Jesuitenhass in der Schweiz. Es werden in den anderen Kantonen Anti-Jesuitenvereine gegründet. Und das führt nachher zu einer totalen Eskalation. Es gibt dann 1844 und 1845, wir merken, wir kommen langsam näher an die Schlüsseljahre 1848, jetzt wird es wirklich, und die heisse Phase fängt an. Und die heisse Phase fängt mit etwas an, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können. 1844 und 1845 bilden sich 2 Freischarenzüge. Da gehen also in den anderen liberalen, reformierten Kantonen, da sammeln sich einfach irgendwelche Bauern und Handwerker unter irgendwelchen Offizieren versammeln sich.
Hooligans, würde man heute sagen, oder?
Das ist wirklich Hooliganismus im grossen Stil. Die gehen irgendwie ihre kantonalen Zeughäuser, holen dort irgendwie Gewehre und Kanonen raus und dann ziehen sie gegen Luzern und versuchen, das katholische Regime in Luzern wegzuputschen. Und es gibt Krieg, es gibt etwa 100 Tote. Und aber die Luzerner sind erfolgreich. Sie schlagen dann da die wilden Horden zurück, die da aus Bern und aus dem Aargau herkommen und so. Und, aber eben, ich meine, das katholische Lager in der Zentralschweiz, die haben schieben Panik, oder? Die sagen, wenn die das 2-mal gemacht haben, dann könnt ihr das wieder machen. Und dann gründet sie am 11. Dezember 1845 einen Schutzverein. Nur die katholischen Orte, 8 Kantone. Und das ist der sogenannte Sonderbund.
Und mit dem fängt der Krieg erst richtig an.
Ja, eben nicht sofort. Gewisse liberale Kräfte würden zwar gerne sofort losschlagen, aber sie können nicht, weil inzwischen haben die liberalen Kräfte haben wieder in gewissen Kantonen die Macht verloren und in der Tagsatzung, wo ja alle zusammensitzen und die müssten ja so eine Intervention beschliessen, haben sie gar keine Mehrheit mehr. Sie können also den Sonderbund im Moment nicht stoppen und es geht dann etwa 2 Jahre, wo es dann in verschiedenen Kantonen wieder Umstürze gibt, wo wieder die liberalen Kräfte wieder die Macht übernehmen, also zum Beispiel in Waadt und St. Gallen und Genf. braucht es 2 Jahre, bis sie wieder die Mehrheit haben. Und die Mehrheit, der entscheidende Kanton, der letzte entscheidende Kanton, oder? Man sieht, es spielen immer verschiedene Kantone Schlüsselrollen. Das Mal ist es St. Gallen, wo 1847 ganz knapp der Bezirk Gaster spielt damals die historische Schlüsselrolle, zurück ins liberale Lager kippt. Und dann haben sie eine knappe Mehrheit in der Tagsatzung und die knappe Mehrheit, die beschließt im Juli 1847, liebe Sonderbündler, liebe Katholiken, liebe Zentralschweizer, vergessen, sie müssen ihr auflösen. Wir befehlen euch, dass ihr den Sonderbund auflöset. Und gleichzeitig beschließen sie auch noch, wir müssen den huren Bundesvertrag von 1815 revidieren. So funktioniert das Land einfach nicht. Schlüsselmoment Juli 1847, Tagsatzung.
Wie reagieren die Katholiken, wie reagiert die Zentralschweiz?
Die protestieren natürlich dagegen. Sie fangen an, bei ihren Verbündeten im Ausland zu sondieren. Oder? Liebe Österreicher, liebe Preußen, bitte liefert uns Waffen und so. Es ist auch völlig unklar, was passiert. Die Angst ist in dem Moment, die ausländischen Mächte könnten zugunsten von den Sonderbund intervenieren, selber Truppen schicken. Die liberalen Kräfte fangen auch noch nicht gerade an mit dem Krieg. Es geht noch ein paar Monate und so. Es gibt auch noch gewisse Verzögerungen. Aber im November 1847, wieder Tagsatzung, wieder in Bern, beschließt die Militäreinsatz gegen Zentralschweiz, gegen den Sonderbund. Nur 3 Kantone bleiben neutral, Basel-Stadt, Neuenburg und Innerrhoden. Sonst gibt es 2 Lager, das katholische und das reformiert-liberale Lager, grob vereinfacht gesagt. Und der Militärersatz wird beschlossen. Und ja, der Krieg fängt dann praktisch sofort an.
Später hat jemand gesagt, ein englischer Forscher glaubt, das ist der zivilisierteste Krieg, den es je gegeben hat. Kann man das so sagen?
Es ist ja der letzte Krieg, der auf Schweizer Boden stattgefunden hat. Es ist ein Bürgerkrieg und es ist nicht einfach ein bisschen ein Scharmützel gewesen. Es ist ein grosser Krieg gewesen. Es sind etwa 170'000 Soldaten mobilisiert worden. Es hat verschiedene Kampfhandlungen gegeben. Aber er ist hat nur kurz gedauert, 1 Monat, und er hat nur etwa 100 Tote gefordert, was sehr wenig ist. Wenn man denkt, wie viel Militär im Einsatz war. Und das ist sicher mindestens zum Teil der Verdienst von Guillaume-Henri Dufour. Das war ein Genfer und er war der, der von der Tagsatzung zum General der eidgenössischen Truppen gewählt wurde. Und er hat erstens den Krieg relativ clever geführt. Also zuerst hat er die Freiburger besiegt, weil die sind isoliert gewesen. Die haben keine Landverbindung gehabt von der Zentralschweiz. Und dann ist er gegen die Zentralschweiz gegangen. Die haben militärisch keine Chance gehabt, die katholischen Kantone, trotz der Waffenlieferungen aus dem Ausland. Und am Dufour sein Verdienst ist, dass er den Krieg versucht hat, mit so wenig Opfern wie möglich zu führen. Es gibt von ihm, in einem Tagesbefehl hat er seinen Soldaten folgende Devisen herausgegeben. Ich zitiere jetzt das auf Französisch. «Il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais aussi sans reproche.» Zitat Ende. Auf Deutsch heisst das so viel, wir müssen den Krieg nicht nur gewinnen, sondern wir müssen auch so ihn gewinnen, dass man uns nachher keinen moralischen Vorwurf machen kann. Und was meint er mit dem? Also man kann heute sagen, es hat, so, ich bin kein Spezialist vom Sonderbundskrieg, aber es hat glaube ich schon auch Vergewaltigungen gegeben, Plünderungen und so weiter und so fort. Aber im grossen Ganzen haben die Truppen vom Dufour den Krieg so human wie möglich geführt. Und für das hat er damals wirklich internationalen Respekt bekommen. Und er war damals eine sehr respektierte Figur, auch in der Schweiz und international. Und es zeigt sich ja zum Beispiel daran, dass man nach dem Dufour den höchsten Berg in der Schweiz, die Dufour-Spitze, benannt hat später.
Der katholische Sonderbund hat militärisch keine Chance gehabt. Ist es auch nie Gefahr gewesen, dass ausländische Truppen diesem Sonderbund helfen können?
Die hat durchaus bestanden. 2 Gründe haben sicher dagegen gesprochen, dass es nicht passiert ist. Erstens war der Krieg so schnell vorbei gewesen, dass die anderen gar nicht gross Zeit hatten, irgendwie ihre Truppen zu mobilisieren. Und der zweite Grund war, dass auch der Sonderbund zurückhaltend war. Die haben schon auch nicht gerade unbedingt wollen, dass irgendwie jetzt die preußische oder österreichische Armee irgendwie auf Luzern kommt, um ihnen zu helfen. Weil die haben natürlich gewusst, dass die nachher möglicherweise auch nicht mehr heimgehen, wenn sie mal dort sind. Sie haben aber Waffen geliefert, aber eben zur direkten Intervention ist es nicht gekommen, aber das war schon nicht garantiert von Anfang an.
Stattdessen ist es dann einfach bald mal vorbei mit dem Krieg.
29. November ist fertig, die letzten Truppen kapitulieren. Ich glaube, die letzten waren die Walliser, die kapituliert haben. Das sind immer so ein bisschen die härtesten in der Schweiz. Ja.
Und die Kapitulation ist echt dann die Voraussetzung für das, was nachher passiert, im Jahr darauf.
Genau. Weil die Tagsatzung, wir haben es ja vorher gesagt, im Juli 1847 hat sie ja nicht nur beschlossen, dass sie den Sonderbund auflösen wollen, sondern sie haben ja auch beschlossen, dass sie den Bundesvertrag reformieren und eine neue Schweiz erfinden. Und dafür ist der Weg frei jetzt, weil ich meine, die liberalen Kantone, die Sonderbundskantone, die sind besetzt von diesen liberalen Truppen, von den liberalen Kantonen. Man kann jetzt das machen. Eine Revision ist jetzt möglich, aber es ist völlig offen, wohin der Weg führen wird. Denn die Vorstellungen, wie die neue Schweiz aussehen soll, die sind in dem Moment auch bei den Gewinnern des Sonderbundskrieges total unterschiedlich. Da gibt es irgendwie alles, was man sich könnte vorstellen könnte, wie die neue Schweiz aussehen soll.
Wie die neue Schweiz erfunden wird, ob das eben den Mann?
Europa brennt innerhalb von wenigen Wochen. Man hat das Gefühl, jetzt werden die Monarchien gestürzt. Jetzt bricht die Volksherrschaft aus. Für die Schweiz öffnet sich in diesem Moment ein historisch einmaliges Zeitfenster. Weil das ist wieder ein Moment, wo die Schweiz jetzt packen kann.
Danke, Markus, fürs Erste. Wir hören uns morgen wieder.
Danke, Philipp.
Das war der erste Teil unserer Serie zur Entstehung der Bundesverfassung vor 175 Jahren. Danke, dass ihr zugelassen habt. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.